Hi, ich bin Nilaxa Yoganathan. Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von 8 Returns. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, warum Retouren kein lästiges Logistikproblem sind, sondern wirklich auch als strategischer Hebel im E-Commerce betrachtet werden müssen. Viel Spaß!
OMT.
Umso häufiger ein Kunde bei deinem Shop kauft, desto höher wird die Retourenrate. Was auch erstmal paradox ist, dass umso häufiger ich retourniere, dass die Kunden auch mutiger werden, also einfach mehr bestellen, der Warenkorb wird größer und das führt dazu, dass die Retourenrate dann trotzdem steigt, obwohl ein Kunde häufiger bei mir einkauft.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Nila, schön, dass du da bist. Nila, wir reden heute über Retouren und Retouren werden in den meisten Unternehmen als Logistikproblem behandelt. Du hast aber einen Vortrag bei unserem Summit gehalten zu dem Thema und du hast da erwähnt, dass für dich das Retourenthema eigentlich einer der emotionalsten Touchpoints im Kaufprozess ist. Warum?
Genau, also erstmal vielen Dank. Schön, dass ich hier bin, Mario. Hi. Genau, also warum ist es jetzt der emotionalste Touchpoint? Man muss sich das aus Kundenperspektive vorstellen. Ich habe was gekauft, irgendwas hat jetzt nicht gepasst. Also entweder falsche Größe, die Produktqualität ist vielleicht eine andere. Es entspricht nicht den Erwartungen, die Bilder sahen viel besser aus, als es jetzt tatsächlich letztlich ist. So, irgendwas hat jetzt nicht funktioniert. Das ist schon mal schlecht, das ist mit Emotionen verbunden. Und wenn dann jetzt der Retourenprozess auch noch irgendwie super nervig ist, also ich muss den Kundenservice kontaktieren, irgendwelche Formulare ausfüllen oder habe gar keine Informationen auf der Website, das wird dann immer emotionaler geladen und dann ist der Kunde einfach enttäuscht und im schlimmsten Fall kommt er nicht mehr wieder. Das ist einfach das, was wir mit diesem emotionalen Touchpoint da sehen.
Normalerweise würde man ja sagen, Minus mal Minus ist Plus, aber in dem Fall ist es halt nicht so. Es wird ein sicheres Minus eigentlich. Also ich habe jetzt eine Enttäuschung, was die Ware angeht, bin vielleicht enttäuscht, weil das Bild mich, ich nenne es mal, hart betrogen hat oder wie auch immer. Und dann muss ich auch noch durch einen Pain an Retourenprozess in der Hoffnung gefühlt, also das würde bei mir sofort anspringen. Die wollen nur nicht, dass ich zurückschicke und wollen auf dem Geld bleiben, weil sie machen mir es besonders schwer. Ich denke dann sofort an wie finde ich den Support von der Telekom? Also es dauert ewig, bis ich da eine Nummer finde oder wie auch immer. Hauptsache, ich rufe da nicht an. Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung, oder?
Doch, tatsächlich. Das ist ein ganz guter Punkt. Also ich habe jetzt hier mit hunderten, tausenden Brands selbstverständlich jetzt seit Start von 8 Returns gesprochen. Und tatsächlich, was ich da auf jeden Fall ablesen kann, raushöre, umso kundenfreundlicher eine Brand ist, desto einfacher wollen sie den Retourenprozess auch für die Endnutzer, Endnutzerinnen machen. Das wird wirklich so als Marketing, Teil von Marketing gesehen. Die denken, ich möchte jetzt wirklich meine Marge optimieren und so ein falsches Verständnis davon haben von Retour. Okay, ich möchte das jetzt alles möglichst kompliziert machen, die ganzen Infos höchstens auf Anfrage bekommt man die ganzen Infos, warum, wie, was zurückgeschickt werden soll. Und das hat einfach einen extrem negativen Effekt. Also dann, wozu führt das? Okay, dann habe ich vielleicht einmal bei der Brand was gekauft und dann ist der Prozess mega nervig. Okay, irgendwann habe ich rausgefunden, wie ich das zurückschicken soll. Muss eventuell noch irgendwas ausdrucken, ausfüllen. Post zu Post muss man selbstverständlich sowieso rennen. Und dann kaufe ich da eventuell nie wieder bei dieser Brand, weil das einfach so eine schlechte Experience war. Und das ist genau das, was du sagst. Also die kundenfreundlichen Brands, die wollen wirklich einen guten Retourenprozess anbieten. Die weniger kundenfreundlich sind, das wird sich dann aber auch letztlich bemerkbar machen. Da kommen halt die Kunden nicht mehr wieder. Die denken, okay, ich mache es am besten möglichst kompliziert und dann retournieren die Kunden nicht. Ja, aber dann kaufen die auch nicht mehr.
Ich denke mir jetzt gerade, also ich predige hier intern immer, ein schlechter Kundenmoment ist auch eine Chance, jemanden zu einem Fan zu machen, weil ich vielleicht anders damit umgehe. Also wir haben natürlich auch solche Momente, wo bestimmte andere Erwartungen an irgendetwas, was wir leisten, gebracht werden. Und natürlich, es gibt Dinge, die haben wir gut kommuniziert und da muss man auch mal hart bleiben und sagen, sorry Leute, aber das ist jetzt nicht unser Fehler. Aber man sollte schon sehr reflektierend sein in dem Moment, wo man jemandem etwas Schlechtes tut und dann vielleicht überperformt durch eine gute Kundenbetreuung, vielleicht weil man irgendwie ihm etwas, ich will es nicht schenken nennen, aber irgendwas zur Verfügung stellt, womit er nicht gerechnet hat, kann das ja auch theoretisch genau in die andere Richtung führen. Also ich finde das gut, wenn das im Marketing verortet wird, weil wir theoretisch da ja auch die Chance haben, aus dem Kunden einen Fan zu machen.
Genau, ich habe exakt dieses Mantra auf, was ich auch genauso unterschreiben würde. Genau, irgendwas ist schiefgegangen und das ist genau der Moment, wo ich dann so einen Wow-Effekt beim Kunden sogar bei der Retour erzeugen kann. Also genau das, was du meintest. Also beispielsweise, ich könnte auch dem Kunden einfach sagen, abhängig davon, wie teuer der Artikel sein sollte, wenn ich Bilder beispielsweise gesehen habe, komm, behalt's einfach, wir erstatten es dir. Wir nehmen das auf unsere Kappe, wir erstatten es dir automatisiert, sowas könnte man machen. Oder ich kann sagen, hier, du kannst die Erstattung bekommen, du hast mit PayPal bezahlt, bekommst das Geld auf das PayPal-Konto zurückerstattet. Alternativ bekommst du einen Gutschein und dafür, dass du dich für diesen Gutschein entscheidest, bekommst du nochmal X% on top drauf. Solche Geschichten. Oder dass ich Workflows im Backend habe. Also wenn ein Kunde sagt, etwas ist defekt angekommen oder falsch geliefert worden, dann wird automatisiert, also am Best Case automatisiert, man kann es natürlich auch manuell machen, wird dann zum Beispiel nochmal 10% Rabattcode für den nächsten Einkauf an den Kunden geschickt. So, zwar ursprünglich etwas Schlechtes, aber dadurch, dass ich, also der Kundenservice ist sofort am Start, ich habe da eine positive Erfahrung letztlich mitgemacht. Also wir sehen das auch bei Brands, mit denen wir zusammenarbeiten oder generell, wenn wir mit Online-Shops sprechen, dass sich das dann ändert. Also zuerst in den Bewertungen, wenn du schaust, steht da, oh Gott, das war so schwierig, etwas zurückzuschicken, da kaufe ich nie wieder. Und das ist so Worst Case. Und irgendwann wandelt es sich in so, wow, toller Kundenservice, sogar die Retoure war.
Gut. Ist auch ganz klar ein Markenthema, muss man ganz klar sagen. Also strahlt ja extrem dann auch auf die Wahrnehmung der Marke ab. Wir haben im Titel ja schon zwei Marken stehen. Ja? Also wir reden jetzt hier über Snorks und Reebok. Johannes war mal vor vielen Jahren auch bei mir im Podcast und ich weiß noch, wie ich damals über ihr Wachstum und so mit ihnen geredet habe und das, wie wichtig ihm halt genau diese Kundenseite war. Also da ging es jetzt weniger um Retouren, da ging es auch um, also wir können den Podcast ja hier mal in den Shownotes verlinken, da ging es auch so ein bisschen drum, wie das Team zufrieden ist, wie das Team mit der Marke steht. Also das ganze Thema Marke war ihm halt sehr, sehr wichtig. Daran erinnere ich mich noch dumpf. Deswegen glaube ich auch, dass gerade Snorks zum Beispiel auch hier sehr gut ist. Also du wirst mir jetzt wahrscheinlich das jetzt bestätigen oder nicht bestätigen. Du bist ja tiefer drin. Aber ich könnte mir vorstellen, so wie ich das Team kennengelernt habe, auch diverse Dienstleister von ihnen kenne, weil wir auch mit denen zusammenarbeiten, auf anderer Ebene, dass das schon ein Thema ist, was bei denen sehr hoch hängt.
Also die befassen sich selbstverständlich mit dem Thema Retoure. Und das ist genau so eins von diesen Positivbeispielen, von denen wir gerade besprochen haben. Also Customer Experience. Snorks möchte selbstverständlich eine gute Customer Experience auch bei der Retoure den Brands anbieten. So zum einen, das ist auch interessant, wenn man das bei Snorks beobachtet, also am Anfang so ein Typeform, zumindest wurde schon mal gefragt, warum was zurückkommt. Oh, da hatte man schon mal diese Information. Da mussten die Kundinnen das Ganze noch selbst zurückschicken. Irgendwann wurde noch ein Label zur Verfügung gestellt. Und mittlerweile kann ich sogar zum Beispiel diese Gutscheinthematik, die ich gerade erwähnt hatte, dass es in die Richtung geht, dass das Ganze auch pro Kundengruppe sich unterscheidet. Also wenn jemand ein besonders guter Kunde ist, dass man da einen anderen Retourenprozess definiert, beziehungsweise eine Rückgaberichtlinie definiert, im Vergleich zu Einmalkunden oder Kunden, die vielleicht eher negativ auffallen. Und genau, das ist etwas, was Nox sich sehr, sehr intensiv anschaut. Und auch die Retourenraten schaut sich zum Beispiel so ein Snox auch genau an. Und klar, selbstverständlich schauen sie sich das einmal für den gesamten Shop an. Aber was die auch richtig gut machen, ist, dass sie sich das pro Kategorie auch nochmal anschauen. Also das nicht irgendwie eine One-Size-Fits-All-Lösung, okay, meine Retourenrate liegt bei 8-9% für den gesamten Shop, sondern wie sieht das Ganze jetzt bei den Socken aus, bei Leggings, bei Unterwäsche und dass es wirklich da runtergebrochen wird. Und genau, da sind die auf jeden Fall Vorreiter in dem Bereich.
Ja, das ist spannend. Also ich meine, das Thema Retouren ist ja jetzt nicht nur ein Markenthema, sondern ja auch ein großes wirtschaftliches Thema. Also klar, die Marke zahlt auch auf Wirtschaftlichkeit ein, aber gerade bei Retouren wird der Versand übernommen, wird er nicht übernommen? Ich meine, wenn die Retourenquote 8-9% ist, dann kann ich das natürlich auch in meine Preise mit einkalkulieren in der Breite. Wenn ich da auf 20% hochgehe, wird mein Produkt vielleicht zu teuer oder ich verdiene zu wenig. Also ich würde jetzt gerne mal ein bisschen auf dieses wirtschaftliche Thema eingehen. Es ist ja schön, wenn man dem Kunden alles zurechtlegen will. Und am Ende werde ich hier die Frage stellen, lohnt sich das denn, immer kulant zu sein, weil die Marke so viel besser wird? Würde aber gerne hinführen und erstmal fragen, viele Marketer wissen theoretisch, dass Retouren ein Problem sind. Okay, das haben wir jetzt rausgefunden, auch wenn ich zum Beispiel Amazon-Kunde bin, da ist es ja auch eine Art Ranking-Faktor und so weiter und so fort. Aber sie haben sich vielleicht die Zahlen aufgrund von Erfahrung oder Weitsichtigkeit, wie auch immer, nie wirklich genau angeschaut. Oder vielleicht gibt es auch irgendwelche versteckten Kosten, die man gar nicht so als Einsteiger, als erstmal dieses Problemhaber sich damit beschäftigt. Wie groß ist dieses Thema tatsächlich? Und sorry, normal stellt man als Moderator nicht gleich zwei Fragen, aber gibt es so versteckte Kosten, die Händler nicht auf dem Radar haben?
Bevor ich jetzt aber zu den versteckten Kosten komme, wie sind denn die Kosten allgemein? Also irgendwie schauen wir uns mal den deutschen Markt an. Ich glaube, das hört man auch vor allem so rund um Black Friday, liest man das auch ganz oft in den Medien. Deutschland ist Weltmeister im Retournieren. Was genau heißt das?
Also ich dachte, wir wären nur Versicherungsweltmeister, aber das wäre
auch das auch. Aber das wird tatsächlich, da gibt es regelmäßig Artikel dazu rund um Black Friday, Q4. Da wird das Thema Retournieren gerne aufgegriffen von Medien. Genau, also wenn wir uns den deutschen Markt anschauen, insgesamt 550 Millionen Retouren gibt es in Deutschland. Das sind 17 Pakete pro Sekunde. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist wirklich ein enormer Markt. Und also sprich, jedes vierte Paket, das online bestellt wurde, wird retourniert. Wenn wir das jetzt mal auf die Kosten runterbrechen. Genau, selbstverständlich Transport gibt es da einmal. Das sind diese Labelkosten, von denen du gerade aussprachst. In der Regel sagen wir jetzt mal 5-6 Euro. Aufbereitung, das Ganze im Lager muss das erstmal aufbereitet werden. So circa 3-5 Euro kostet das Ganze. Dann sind natürlich auch Lagermitarbeiter in den Kundenservice involviert. Also für das Handling alleine 2-3 Euro. Kundenservice 1-2 Euro. Und dann gibt es auch noch diesen Werteverlust. Also wenn ich etwas nicht mehr als Neuware verkaufen kann, das sind dann auch wieder 3-5 Euro. Also insgesamt 15-20 Euro habe ich an Kosten pro Retoure, was ja enorm sind. Das sind einmal die direkten Kosten. Und genau, und du sagst, du hast gerade auch die indirekten, die versteckten Kosten erwähnt. Das ist nämlich das Ding. Also wenn ich diese schlechte Erfahrung mit der Retoure gemacht habe, dann gibt es schlechte Bewertungen, es gibt verlorene Empfehlungen. Also ich werde das Produkt dann, beziehungsweise die Brand dann sicherlich nicht noch weiterempfehlen. Und insgesamt hat das natürlich einen negativen Effekt auf die Customer Lifetime Value. Das sind die indirekten Kosten von der Retoure.
Spannend. Also ich muss zugeben, ich bin auch jemand, der extrem hinterher ist, gute Bewertungen draußen zu haben. Sei es nur bei Google oder bei uns gibt es jetzt nicht so Sachen wie Trusted Shops und Co., aber ich habe ein Proven Expert Profil. Wir selbst starten jetzt gerade ein Speaker-Bewertungsportal. Also wir selbst bewerten Tools. Also das Thema Rezessionen, Bewertungen, es ist bei mir sehr, sehr hoch sehr, sehr wichtig. Ich bin auch derjenige, als ich noch die Agentur, meine Agentur damals geführt habe, war ich immer bei Kunden hinterher, ey, ihr müsst tatsächlich auch über einen Rezessionsmanager nachdenken. Also jemanden, der wirklich sich nur damit beschäftigt, dass die Reputation da draußen gut ist, weil das so krass auf A, die Conversion und B, auf die ganze Markenwahrnehmung. Aber jetzt, wo du das so sagst, mit den versteckten Kosten der Retoure, hätte ich nicht drüber nachgedacht, dass ja genau dieser Bereich. Und der ist ja auch ganz schwer zu messen. Also das ist ja etwas, ich meine, Brand ist eh schwer zu messen und...
Ja, definitiv.
Boah, das ist echt ein schweres Thema, aber stimmt. Guter Punkt, sehr spannend, darüber mal nachzudenken. Jetzt hast du mir eben aufgelistet, eine durchschnittliche Retoure kostet 20 Euro. Jetzt hängt es natürlich davon ab, wie teuer so ein Produkt ist. Also ich bin bekennender Snox-Fan und habe Unterwäsche von Snox auch derzeit an. Sorry für diese Information, aber ja. Und worauf ich hinaus will, ist, ich weiß, was diese Unterwäsche kostet. wenn ich da Retourenkosten von Beispiel 20 Euro hätte, das würde sich ja schon gar nicht mit null rechnen. Also überhaupt nicht mehr. Da muss ja ein Unternehmen ganz krass daran gelegen sein, diese 8-9% oder noch tiefer zu erreichen, damit man, also die werden das natürlich mit ihrer Erfahrung auch in die Preise einkalkuliert haben. Und je länger man am Markt ist, je mehr Erfahrung, mehr Daten man hat, desto besser geht das natürlich auch. Und genau da würde ich gerne die nächste Frage ansetzen. Du machst das jetzt schon relativ lange. Ihr habt sehr erfahrene Kunden als, sehr erfahrene Marken als Kunden oder sehr große Marken als Kunden. Mehr als diese zwei, die wir hier im Titel genannt haben. Wenn du dir jetzt diese Retourendaten von, ich weiß nicht, hunderten von Shops anschaust, lass zig Shops sein, ist ja total egal. Was ist die Erkenntnis, die die Händler am meisten überrascht? Außer jetzt vielleicht diese Erkenntnis, dass Bewertungen richtig wehtun, wenn die dann nicht reinkommen, oder? Aber da gibt es bestimmt noch mehr, oder?
Ja, tatsächlich, wir schauen uns natürlich die Daten an. Also zum einen schauen wir uns die Daten an, plus wir sprechen natürlich mit hunderten, tausenden Brands. Was wirklich am überraschendsten ist, dass die Kunden, die am meisten retournieren, in der Regel sogar die besten Kunden sind. Das klingt jetzt erstmal paradox. Wieso das jetzt hier zustande kommt? Ja, also einmal ein Beispiel. Okay, ein Kunde kauft 10-mal etwas ein. Und genau, 10-mal kauft ein Kunde über das Jahr verteilt. Jedes Mal sind es 5 Artikel. So, und der Kunde hat 5 Artikel gekauft. 3 davon behält er, 2 retourniert er in der Regel. So, wenn ich mir jetzt die Retourenquote auf Order-Ebene bei diesem Kunden anschaue, dann ist es eine Retourenquote von 100%. Also der Kunde hat 10-mal was eingekauft und jedes Mal bei jeder Retoure etwas, also bei jeder Bestellung etwas retourniert. So, das klingt jetzt einfach erstmal paradox. Das ist das, worauf wir auch die Brands, mit denen wir zusammenarbeiten, drauf pushen, dass man eben nicht alle Kunden gleich behandelt, sondern dass ich mir wirklich die Daten sehr, sehr genau anschaue. Was heißt das jetzt? Okay, hier ist eine Person besonders auffällig. Ist das jetzt ein schlechter Kunde oder ist das ein guter Kunde? So, das ist besonders auffällig, dass tatsächlich die besten Kunden am meisten retournieren. Was auch interessant ist, dass tatsächlich umso häufiger ein Kunde bei deinem Shop kauft, desto höher wird die Retourenrate. Was auch erstmal paradox ist. Ich hätte jetzt normalerweise so vom Gefühl her, hätte ich gedacht, okay, gehen wir jetzt mal von dem Beispiel Snox wieder aus. Okay, ich kenne die Unterwäsche, ich kenne die Leggings, Socken etc. Könnte man meinen, irgendwann weiß ich, was meine Größe ist, wie die Artikel sitzen und dass ihre Retourenrate dann mit jeder Bestellung sinkt und geringer wird. Stattdessen ist es so, dass umso häufiger ich retourniere, dass die Kunden auch mutiger werden, also einfach mehr bestellen. Der Warenkorb wird größer und das führt dazu, dass die Retourenrate dann trotzdem steigt, obwohl ein Kunde häufiger bei mir einkauft.
Mhm. Spannende Erkenntnis. Also hätte ich niemals angenommen, dass das so ist. Deswegen, da merkt man wieder, gell? Das Gefühl ist das eine und Daten sind halt das andere und treffen niemals Entscheidungen auf Basis falscher Daten beziehungsweise auch falscher Gefühle oder überhaupt von Gefühlen. Ich stelle dir jetzt trotzdem nochmal die Frage, die ich am Anfang, als ich über die Wirtschaftlichkeit sprechen wollte, und auch wenn ich weiß, dass du mir ja sagen wirst, dann hätte ich es gerne ein bisschen genauer. Lohnt es sich, diese Kulanz trotzdem zu zeigen? Selbst wenn ich da diese 20 Euro pro Retour rechnen muss, selbst bei, also klar, man muss gucken, was für ein Produkt ist das, wie hoch ist die Marge und so, ist mir alles klar, aber lohnt es sich, an der Stelle in die Marke zu investieren?
Ich würde jetzt gar nicht unbedingt sofort ja sagen. Also für mich ist das jetzt keine binäre Frage und eine binäre Antwort, die ich da gebe. Genau, also kostenlose Retoure, ja oder nein, möchte man das jetzt aus Kulanz den Kunden, Kundinnen anbieten? Was ich eher empfehle, beziehungsweise das, was wir auch in unseren Daten über mehrere hundert Kunden hinweg sehen, ist, dass es sich verändert. Also früher, man kennt es vielleicht noch, also zum einen Otto-Katalog, das Ganze konnte man retournieren, kostenfrei. Dann kam diese berühmte Zalando-Werbung, schrei vor Glück oder schick's zurück, so. Da wurde das Ganze mit der kostenlosen Retoure nochmal mehr auf den Markt gebracht. Und dann haben sich auch sehr, sehr viele Shops unter Druck gefühlt, okay, ich muss das jetzt auch anbieten. Also ich muss jetzt auch eine kostenlose Tour anbieten, weil sonst kann ich mit den großen Händlern nicht mithalten. Was da eben interessant ist, dass die großen Händler das jetzt auch ändern. So ein Uniqlo, Zara, dem ist jetzt auch mittlerweile angepasst, dass jetzt eben nicht mehr für alle eine kostenlosere Tour ist. Zum einen, wenn Uniqlo und Zara, die erheben einfach bei allen Kundenkosten. Aber das, was wir über unsere Zahlen, unsere Daten hinweg sehen, ist, dass so ca. 50% der Brands eine komplett kostenfreiere Tour anbieten. Also sprich genau diese Kulanz, von der du gerade sprachst. Und 11% komplett kostenpflichtig. Also da kostet es egal, welches Land, welcher Retourengrund etc. Es kostet einfach etwas. In der Regel für deutsche Kunden der Sicherpreis bei 4,95 Euro. Das. Und der Rest, der bietet so ein gemischtes Modell an. Also, dass ich eben nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung habe, sondern wenn jemand etwas zurückschickt, weil etwas falsch geliefert wurde, defekt war oder weil es der Qualität nicht entsprach beispielsweise, dass in den Fällen der Händler die Kosten trägt, das ist eine kostenfreiere Tour, und in allen anderen Fällen, also wenn ich jetzt einfach etwas retourniere, weil es mir nicht gefällt, okay, dann lieber Kunde, dann musst du dafür zahlen. So, oder ich kann das abhängig davon machen, es ist ein besonders guter Kunde, es ist ein Newsletter-Abonnent, VIP-Kunde, dass ich da dann nochmal einen anderen Prozess anbiete oder abhängig von unterschiedlichen Ländern, also dass ich dann nicht mehr diese eine Lösung für alle habe, sondern so ein gemischtes Modell fahre.
Hey, nicht erschrecken, wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten.
Ich würde gerne mal an die Ursachen rangehen. Also eine Retoure passiert ja, weil zum Beispiel etwas nicht gefällt oder weil etwas kaputt ist. Wir haben jetzt über operative Kosten gesprochen, aber in deinem Vortrag hast du, glaube ich, gesagt, ein großer Teil der Retouren entsteht nicht nur in der Logistik, sondern teilweise viel früher. Also Produktdaten, Größentabellen, Fotos, also schon, ich meine, wie oft steht, wenn ich mir Schuhe kaufe, dabei, ob die Schuhe groß oder klein ausfallen. Das eine ist die Nummer, das andere ist, ja, ich habe 43 ein Drittel. Das gibt's schon mal bei manchen Marken gar nicht, also dass sie mit Drittelgrößen arbeiten. Jetzt ist die Frage für mich, ist 43,5 das Richtige oder 43 das Richtige? Weil es hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Schuhe ausfallen. Das ist bestimmt so eine der Maßnahmen, um die Retouren zu vermeiden oder zu verkleinern. Jetzt weiß ich aber auch aus dem Online-Marketing, jetzt weniger im E-Commerce, dass ein ganz häufiges Problem ist, dass die Daten im CRM nicht gut sind. Ich tippe mal, dass die Daten auf Produktdatenebene oder Produktebene genau ein ähnliches Problem im E-Commerce sind, wie beim Online-Marketing im CRM oder im Vertrieb. Kannst du das vielleicht irgendwie mal ein bisschen veranschaulichen, worauf ihr da so guckt oder was so die typischen Fehler sind?
Ich meine, der größte Hebel, das ist das, was ich da jetzt rausgehört habe, ist natürlich so Retouren vermeiden. Also ich möchte, also als Online-Shop möchte ich natürlich Retouren vermeiden und schön und gut, welchen Prozess habe, der das Ganze vereinfacht, wenn das Ganze dann zustande kommen sollte. Aber in erster Linie möchte ich natürlich gar nicht, dass diese 15 bis 20 Euro pro Retour überhaupt entstehen.
So, oder auch der negative Moment entsteht.
Ja, also genau. Best Case, es kommt gar nicht zu dieser Retour, weil alles gut gelaufen ist. Es fängt tatsächlich bei den Basics an. Es klingt jetzt ein bisschen banal, aber Produktbeschreibung. Ich brauche einfach wirklich, das ist das, was du gerade meintest, eine gute Produktbeschreibung. Ich schreibe zum Beispiel auch direkt dahin, das Model trägt S beispielsweise oder Schuhgröße XY, fällt in der Regel klein, groß, also dass ich möglichst viele brauchbare Informationen auch mit den Kunden, Kundinnen teile, gute Bilder, gute Videos, Lagerprozesse, das ist natürlich auch wichtig. Also ich muss natürlich dafür sicherstellen, dass ich auch den richtigen Artikel picke und verschicke und nicht irgendwas Falsches verschicke und dann, surprise, surprise, der Kunde, die Kundin sind jetzt nicht zufrieden und dann retournieren sie das Ganze. Das ist natürlich auch wichtig. Plus Zustellqualität. Also wenn ich da nicht sicher gehen kann, dass zum Beispiel die Postleitzahl existieren muss oder ich muss die Hausnummer bei der Bestellung angeben. Und dann kommt einfach ein Artikel zurück. Das sind diese ungewollten Retouren, die natürlich auch noch zustande kommen. Das fängt so einmal bei diesen Basics an, also sprich Bilder, Produktbeschreibungen, Videos, genau, Videos plus Zustellqualität und Lagerprozesse. Das ist das eine, was man machen kann. Aber auch, was kann ich machen? Gerade so im Bereich Fashion, also im Bereich Fashion, da kommen 50% der Retouren zurück, weil es die falsche Größe ist. Was kann ich jetzt machen, wenn es die falsche Größe ist? Digitale Größenberater anbieten. Also nicht nur diese veralteten PDFs, so das in der schaut sich dann sowieso kaum jemand an. Oder es ist auch irgendwie schwierig, wenn ich das abhängig von Brustumfang, Hüftumfang. Keiner hat jetzt kaum jemand hat ein Maßband zu Hause, wo ich diese Informationen habe und eintragen kann. Sondern im Best Case, ich kann einfach Größe und Gewicht eintragen und dann wird mir eine Größe vorgeschlagen. So digitale Größenberater, das ist auf jeden Fall etwas, was ich empfehle. Nudging, das hilft tatsächlich auch. Das ist so eine psychologische Geschichte, die man machen kann. Also bei diesen Mehrfachbestellungen, die ja auch beliebt bei Kunden, Kundinnen sind. Also ich habe jetzt ein T-Shirt in S und ein M in den Warenkorb gelegt, dass dann zum Beispiel einfach eine Meldung kommt beim Kunden. Also entweder fragt man, hey, brauchst du das jetzt wirklich? Einfach so ein psychologischer Effekt. Wir haben einen super guten Retourenprozess. Falls was nicht funktionieren sollte, kannst du es irgendwie easy wieder umtauschen. Sondern so das allein reicht schon, darauf aufmerksam zu machen. Man kann natürlich noch zusätzlich, wenn man möchte, eine Größenberatung mit dem Kundenservice beispielsweise anbieten, um dafür zu sorgen, dass diese Retour gar nicht erst zustande kommt, sondern es ist einfach eine zufriedenstellende Bestellung gewesen, was einige wenige machen, aber das sehe ich so gut wie nie. Galaxus zum Beispiel macht das, diese Retourenraten auch bei der Bestellung zurückspielen. Also wenn ich jetzt ein T-Shirt kaufe, sehe ich dann pro Variante, wie die Retourenrate ist. Das hat natürlich einen riesigen Effekt auch bei der Bestellung, aber da sind die meisten Händler noch sehr, sehr zurückhaltend, diese Zahlen jetzt so transparent zu teilen.
Wäre das ein sinnvoller Akt? Also ich finde das gar nicht unclever, gell? Ich weiß, dass man nicht gerne sowas schon veröffentlicht, aber man auch Wettbewerber können es natürlich sehen, aber eigentlich total spannend. Hey, hast du wirklich Größe M? Dieser Artikel wird sehr häufig zurückgegeben, weil man die Größe zu klein eingeschätzt hat oder wie auch immer. Dass man sowas, vielleicht auch mit einer Zahl, 11% von denen, die das zurückgeben, haben das und das aus dem und dem Grund gemacht. Bist du dir sicher, dass du die Größe brauchst? Dann mach eins weniger. Auf der einen Seite verleite ich natürlich dann dazu, es in beiden Größen zu bestellen. Aber das müsste man dann wieder testen, ja? Auch wie viele bestellen dann zwei Größen und wie viele gehen eine Größe runter oder wie viele bleiben halt dabei, wo sie sind. Kann man ja immer nur von sich ausgehen. Und ich finde es aber spannend. Ich finde den Ansatz nicht blöd.
Ja, ich würde es tatsächlich getrennt sehen. Also einmal dieses Thema Mehrfachbestellung und da dieses Nudging betreiben. Ich würde jetzt, was ich jetzt nicht aus Shop-Perspektive machen würde, bei jedem Artikel, den ich auswähle, sofort die Retourenrate, irgendwie bist du dir sicher, willst du es jetzt wirklich, also ich will natürlich etwas verkaufen, soll ja keinen abschreckenden Effekt haben, aber dass man es einfach, also wenn man sich dafür interessiert, in der Produktbeschreibung könnte man sowas anzeigen lassen. Das ist aber wirklich Königsklasse. Ich habe das hier bei Galaxus, hier bei dem Schweizer Online-Händler beispielsweise gesehen. Amazon macht das teilweise auch. Aber so D2C-Brands beispielsweise, da habe ich ja das zumindest in Deutschland noch nirgendwo gesehen.
Unsere Hörer wollen ja alle in die Königsklasse aufsteigen. Deswegen.
Selbstverständlich.
Also ich bin gerade so für mich am Überlegen, es muss ja auch nicht unbedingt bei allen Produkten so sein. Vielleicht auch gerade die auffällig viele Retouren haben oder wie auch immer. Ich versuche gerade so ein bisschen zu spinnen. Ich bin ja gar nicht so tief in dem E-Commerce-Thema drin, aber ich kann es natürlich nachvollziehen, auch aus Nutzersicht und dementsprechend, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier einige Hörer dabei sind, die genau diese Themen verantworten im Shop. Deswegen ja, finde ich spannend. Wir reden gerade von Königsklasse. Ja, und deswegen Exzellenz statt Schadensbegrenzung, wenn die Retoure dann passiert. Also wir sind uns einig, keine Retouren, das gibt's nicht. Oder gibt's wahrscheinlich nicht. Lass es mal so stehen.
Im Online-Kauf wird's keine Retouren geben. Was, das ist unmöglich.
Was unterscheidet die Königsklasse in dem Moment, in dem die Retoure wirklich passiert, mit, ich nenne es mal, Holzklasse?
Mhm. Es gibt tatsächlich so zwei Themen, die da extrem relevant sind. Also zum einen, dass ich eine Transparenz habe. Also normalerweise ist es so, okay, ich habe etwas gekauft, da werde ich die ganze Zeit auf dem Laufenden gehalten. Es wurde jetzt gepickt, es wurde jetzt abgegeben zum Carrier. Das Ganze kommt dann und dann an. Da werde ich die ganze Zeit auf dem Laufenden gehalten. Ich weiß die ganze Zeit, wo mein Paket sich befindet. So, super. Genau dieselbe Transparenz sollte ich auch gegenüber der Retoure haben. Also sollte jetzt keine Blackbox sein. Also ich habe etwas retourniert, habe es jetzt, weiß ich, bei DHL, DPD oder was auch immer abgegeben. Und dann weiß ich gar nicht, ist das Paket angekommen? Wurde das bearbeitet? Wie lange dauert das in der Regel? Wurde das schon geprüft? Wann bekomme ich mein Geld zurück? Das ist dann meistens, also nicht meistens, sondern leider Gottes noch viel zu oft eine Blackbox und die Endnutzerinnen, die Kundinnen haben da einfach keine Transparenz drüber. Also das ist das Erste, was man ändert. Also wirklich während des Retourenprozesses auch die Kundinnen auf dem Laufenden halten und proaktiv informieren. Nicht, ich muss erst den Kundenservice kontaktieren, dann bekomme ich eine Information, sondern ich werde die ganze Zeit proaktiv schon informiert. Das ist das Erste. Das Zweite ist tatsächlich das Thema Retention. Also das habe ich so ab und zu gerade auch schon hier und da durchblicken lassen. Also ich kann es nicht komplett vermeiden, dass eine Retoure nun mal auch entsteht hier und da. Wenn sie denn entstehen sollte, dass nicht gleich 100% zurückerstattet wird, sondern ich habe die Möglichkeit, indem ich beispielsweise dem Kunden die Möglichkeit gebe, okay, ich habe was gekauft, das ist die falsche Größe, du kannst im Retourenprozess die richtige Größe auswählen, so das eine. Oder ich habe einen Artikel gekauft, ich kann auch einen komplett neuen Artikel einkaufen im Retourenprozess, ich kann dann nochmal komplett neu shoppen gehen, ich kann alternativ einen Gutschein erhalten, zum Beispiel mit so einem Bonus und es wird nicht mal 100% zurückerstattet, sondern ich kann 20-30% des Umsatzes behalten. Das ist auf jeden Fall auch Königsklasse. Und ich meine, es ist nicht nur Königsklasse, weil das eine gute Customer Experience ist für die Kunden, Kundinnen, sondern natürlich auch Königsklasse. Ich behalte Umsatz und behalte den Kunden. Also best case, besser geht's nicht. Bloß ich habe noch den Wow-Effekt, wenn das gut geht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich weiterempfohlen werde, dass ich gute Bewertungen bekomme, dass der Kunde wiederkommt und einkauft, natürlich viel, viel höher.
Hm. Welche Prozesse oder KPIs, bin ich so der Fan von dem Wort KPIs, aber sollten Händler im Retourenmanagement unbedingt integrieren, um strategisch zu lernen, statt nur abzuwickeln?
Mhm. Die meisten schauen sich einfach die Retourenquote an. Okay, ich habe einen Shop, ich schaue mir die Retourenquote für den gesamten Shop an. Da hatte ich ja zum Beispiel auch das Knox-Beispiel gerade erwähnt, sondern nicht nur die Retourenquote für den gesamten Shop mehr anschauen. Klar kann man sich das auch anschauen und über die Zeit verfolgen, sondern wirklich auch Retourenquoten auf die einzelnen Kategorien heruntergebrochen und nicht nur auf die einzelnen Kategorien, sondern wirklich auf das Produkt heruntergebrochen, auf die Variante. Was wir auch häufiger sehen, ich habe ein T-Shirt, es wird ein M, S, L etc. verkauft und dann ist aber eine Variante extrem auffällig. Da habe ich bei einer Variante eine Retourenquote von 70% beziehungsweise 70% geben an, dass es zu klein beispielsweise war. Und da habe ich die Möglichkeit, natürlich darauf aufmerksam zu machen, bei dieser einen Variante. So, das ist eine, die kostet wirklich pro Retoure sich anzuschauen. Also auch da wieder, die meisten schauen sich diese Versandkosten an. Okay, wie soll ich das jetzt kostenfrei, kostenpflichtig anbieten? So, sondern, okay, wie viel kostet das Ganze im Handling, in der Aufbereitung, Kundenservice. Und gerade Kundenservice darf man da nicht vernachlässigen, dass man wirklich für die gesamte Retoure sich die gesamten Kosten anschaut. Genau, plus das Thema Retention. Also wird jetzt 100% zurückerstattet oder wie viel Prozent des Umsatzes kann ich noch behalten, indem ich irgendwie andere Produkte, andere Größen etc. in der Retour direkt anbiete. Mhm.
Gefühlt haben kostenlose Retouren auch ein bisschen als Wachstumstreiber fungiert. Also ich finde das persönlich natürlich total cool, wenn ich was kostenfrei zurückgeben kann. Bei Amazon ist das, glaube ich, immer so. Jetzt wissen wir aber, überall steigen Kosten, Akquisekosten steigen, Gehälter werden immer teurer vom Vertrieb und so weiter. Margen werden enger. Ich war auf der K5 letztes Jahr, wo ich gefühlt gehört habe, guck nur auf Kosten, 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 Kosten. Es war so, ich als Laie im E-Commerce, das, was ich gehört habe, die letzten Jahre wurde extrem auf das Thema Effizienz und Kosten geachtet. Im Markt, kannst mich natürlich korrigieren, wenn ich es falsch sehe, selbst große Player wie Zara oder gab noch ein paar weitere wahrscheinlich, korrigieren ihren Kurs. Ist kostenlos für dich noch zeitgemäß? Also kostenlose Retoure.
Wir kommen davon weg. Also das ist eben nicht mehr komplett kostenfrei ist, wie es mal war, sondern also auf jeden Fall gibt es jetzt mehr Händler, die auch kostenpflichtige Retoure anbieten. Was wir da sehen, ist dieses gemischte Modell, von dem ich gerade auch sprach. Also das ist jetzt nicht nur, entweder ist es komplett kostenpflichtig oder es ist komplett kostenfrei, sondern dass so circa 40% der Brands so ein gemischtes Modell anbieten. Und zum Beispiel für Newsletter-Abonnenten, Abonnentinnen, es gibt eine kostenfreie Retour, oder wenn jemand sich für einen Umtausch oder Gutschein oder dergleichen entscheidet, dann gibt es diese kostenfreie Retour, also für ein Verhalten, das ich incentivieren möchte aus Online-Shop-Sicht. Und das Verhalten, was ich nicht incentivieren möchte, wie zum Beispiel zum Spontankauf und dann schicke ich es einfach zurück, weil es mir nicht gefallen hat. In dem Fall kann man durch auch eine kostenpflichtige Retour anbieten. Und in die Richtung entwickelt sich das auch. Das sehen wir sogar bei Amazon, dass Amazon jetzt mittlerweile auch nicht mehr komplett kostenfrei das Ganze anbietet, sondern abhängig vom Produkt. Wie viel ist der Artikel überhaupt wert? Lohnt es sich überhaupt, das Ganze zurückzuschicken? Und ist es ein guter Kunde? Ist es ein schlechter Kunde? Wie war die Qualität der Artikel, die im Lager angekommen ist? Dass man wirklich diese gesamten Daten, die man hat, auch wirklich zusammenführt und abhängig von davon dann Entscheidungen trifft, soll das Ganze jetzt kostenpflichtig oder kostenfrei sein.
Ich finde das spannend. Bei Amazon geht es ja eigentlich noch einen Ticken weiter. Ich habe häufig auch mal den Fall gehabt, dass ich was zurückschicken wollte und die Händler gesagt haben, nee, behalt's einfach, ich gebe dir das Geld zurück. Ich glaube, das damit zu begründen, dass die Retourenquote auch ein Rankingfaktor bei Amazon ist und dass vielleicht Händler sagen, bevor ich dieses schlechte Signal an Amazon gebe und da mein Ranking verliere, verzichte ich lieber auf die 10, 20 Euro, die ich jetzt, spare ich die Retoure. Das Produkt war vielleicht nur 30 Euro teurer, die 10 Euro Differenz, die ich da spare, verliere ich ja, Thema versteckte Kosten, die wir vorhin hatten mit fehlender Bewertung und so weiter. Vielleicht kriege ich dann eine gute Bewertung aufgrund des Retourenprozesses, vielleicht ist positiv auf die Marke. Habe ich aber immer nur das Gefühl, wenn ich es auf Amazon kaufe, dass das so ist. Vielleicht auch bei anderen Marktplätzen. Ich oute mich. Ich glaube, Otto, Kaufland und Co. habe ich noch nie benutzt, aber zumindest nicht wissentlich. Liege ich da richtig?
Ob das nur bei Amazon so ist?
Oder dass halt, dass das auch bei Amazon dieser besagte Ranking-Faktor ist?
Doch, auf jeden Fall. Alles, was du gerade gesagt hast, ist genau so richtig. Was zum Beispiel Amazon auch, beziehungsweise die Brands, die dann auf Amazon verkaufen, ist, wenn der Artikel, es lohnt sich einfach vielleicht, wenn er irgendwie 15, 10 Euro kostet und das Ganze jetzt hin und her zu schicken, plus ich habe noch diese 5 bis 20 Euro, die Kosten der Retour, die da dazukommen, dass ich da lieber diese positive Erfahrung anbieten kann, den Kunden behalte es einfach. Das plus natürlich, man möchte nicht in dem Amazon-Ranking abfallen. Also es ist auf jeden Fall genauso, wie du es gerade beschrieben hast, das wird da zusammengeführt. Und ich meine, da ist Amazon natürlich Meisterklasse.
Ich würde gerne nochmal in das Thema Trends reingehen. Also du hast ja mitbekommen, beim Summit habe ich ja auch am Anfang zum Thema Online-Marketing-Trends gesprochen, der Malte dann zum Thema E-Commerce-Trends. Aber das Thema Trends, also wir haben noch gar nicht über KI geredet, fällt mir gerade auf. Das ist ja Nummer eins auch gewesen, ob so ein Trend ist, sei mal dahingestellt. Wenn du jetzt 3 Jahre vorausschaust, wie sieht ein Retourenprozess 2029 aus? Was wird sich grundlegend ändern? Wird sich überhaupt was ändern? Wie auch immer. Mhm. Guck mal in die Glaskugel.
Was es definitiv mehr geben wird und was aussterben wird, ist Refund. Also was es mehr geben wird, ist einmal dieses Thema Retention und dass nicht immer alles sofort zurückerstattet wird, sondern dieser Retourenprozess ist nicht so, okay, ich habe was gekauft und dann Checkout, dann hört quasi der Kauf auf, sondern dass dieser Retourenprozess als Gesamtes betrachtet wird und auch aus Marketingperspektive, okay, ich kaufe etwas bis zur Retoure, dass ich das als eins betrachte und da nämlich auch die Möglichkeit biete, andere Artikel, Gutscheine etc. anzubieten. Das wird auf jeden Fall mehr und mehr kommen. Was auch, und dieses ganze Feedback, was ich von den Kunden bekomme, also der Kunde macht sich jetzt die Mühe, schickt was zurück und ist frustriert, hat diese negativen Erfahrungen gemacht, dass ich dieses Feedback, was ich von den Kunden bekomme, dass das mehr auch in die Produktentwicklung, in die Produktdarstellung, Beschreibung etc., dass das da mehr einfließt, das wird auf jeden Fall kommen. Plus natürlich, diese Daten, die ich jetzt gerade erwähnt hatte, die kann man natürlich, du hast jetzt gerade KI selbst erwähnt, die kann ich natürlich auch wunderbar über die KI analysieren lassen. Da muss sich jetzt keiner hinsetzen und irgendwelche Freitextfelder von Kunden durchlesen, sondern dass ich das perfekt sortieren kann, automatisiert. Das plus, wenn wir jetzt 3 Jahre vorausschauen, was wird sich da tun? Ehrlich gesagt, hilft total, in die USA zu schauen, im Bereich Retouren. Was gibt's da alles? Was gibt's hier noch nicht? Also da werden dann wirklich auch mit Robotern Retouren abgeholt und zur Post gebracht. Sowas kann ich mir gut vorstellen. Gerade natürlich in Großstädten. Aber auch Retouren-Hubs, das gibt's hier sehr wenig. Also dass ich nicht nur bei dem Carrier, bei dem Versender eine Retour abgeben kann beziehungsweise abholen lassen kann, sondern ich kann die Retour einfach bei DM oder Rossmann oder sonst wo abgeben. Und das wird mehr und mehr auf jeden Fall kommen.
Mhm. Spannend. Siehst du auch technologische Entwicklungen in dem Thema Trends bezüglich, jetzt muss ich das Wort sagen, KI? Oder auch Predictive Analytics, Personalisierung, keine Ahnung. All die Themen, die jetzt so in dem ganzen Kosmos ja unterwegs sind. Was glaubst du, hat da einen großen Einfluss? Was kann da nachhaltig auch vielleicht zur Veränderung führen?
Also wo KI in diesem Technologiebereich helfen kann, ist einmal darin, Anomalien zu erkennen. Also ich habe irgendwie, wenn ich Woche 1 mit Woche 2 vergleiche, die Retourenrate bei einem bestimmten Produkt ist jetzt plötzlich viel höher, 3-mal so hoch als letzte Woche, dass ich das dann in Echtzeit mitbekomme und sofort reagieren kann. Also das wird es auf jeden Fall geben. Nicht, dass ich mir irgendwie ein paar Monate später, schaue ich mir ein Reporting an, muss das erstmal alles ziehen, irgendwelche Analysen aufbereiten. Oder ist es sowieso zu spät, ich kann jetzt nichts mehr machen, sondern ich kann in Echtzeit eingreifen, irgendeine Charge war fehlerhaft etc., also dass ich dann wirklich sofort reagieren kann und dann die Retourenrate möglichst gering zu halten, das wird kommen. Dieses qualitative Feedback, was ich meinte, also dass ich nicht mehr alles einzeln mir durchlesen muss, sondern das kann die KI natürlich wunderbar auslesen und kategorisieren. Und ja, du hattest gerade selbst, also Predictive Analytics, also dass ich pro Kunde wirklich so richtige Kundenprofile habe, wer hat was wo gekauft und wie wahrscheinlich ist das, dass dieser Kunde jetzt etwas routiniert. Und in die Richtung kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wird sich das Ganze noch entwickeln.
Mhm. Spannend. Ich habe noch eine Frage für dich zum Abschluss. Jemand hört uns zu? Jetzt gerade und seine Retourendaten und hat seine Retourendaten bisher komplett getrennt vom Rest betrachtet. Was ist der erste konkrete Schritt, den er oder sie diese Woche noch umsetzen kann, um das zu verbessern, vielleicht auch um einen schnellen Quick Win zu haben oder wie auch immer?
Also was ich auf jeden Fall machen würde, ist mir einmal die Top 10 meist retournierten Artikel einmal genau anzuschauen, wirklich pro Artikel mir anzuschauen, pro Variante mir anzuschauen, warum ist das jetzt exakt zurückgekommen? Also habe ich überhaupt die Information, warum das jetzt zurückgekommen ist? Wenn nein, die Information auch zu tracken, also dass ich nicht nur was ich super oft höre, ist von Brands, ja, da gibt es dieses Retourenformular, das muss ich ankreuzen, warum was zurückkommt. Es wird dann einfach in den Müll geschmissen, schaut sich nie jemand an. Da vielleicht einmal Richtung Digitalisierung, einfach digital zu erfassen, warum etwas zurückgeschickt wird. Klar kann man irgendwie so Retourensoftware etc. nutzen oder einfach mal mit einem Typeform starten. Eine Typeform im Retourenprozess integrieren und da wirklich pro Artikel nach den Gründen abfragen. Und das kann ich wirklich, das kann ich in einer Stunde einrichten.
Ja, spannend. Liebe Nila, vielen, vielen Dank. Es war spannend, mit dir über das Thema Retouren zu sprechen. Ich glaube tatsächlich, dass das, also wahrscheinlich im E-Commerce wird das viel mehr betrachtet, als ich das auf dem Radar habe, aber ich fand es total erhellend, selbst aus Kunden, aus Nutzersicht mal mich mehr reinzudenken. Vielleicht auch für die, die beim Summit da waren, es waren ja einige, die auch meine Keynote gehört haben. Ich bin ja jemand, der sehr auf Nachhaltigkeit im Online-Marketing schaut und im E-Commerce das Thema Retouren ist, glaube ich, ein Thema, das alles ist, aber nicht nachhaltig. Und naja, wir achten darauf, dass wir, keine Ahnung, im Supermarkt ohne Plastiktüte rausgehen und schon eine Tüte mitnehmen, die wir schon benutzt haben, oder dass wir Fleisch regional kaufen, weil wir nicht die langen Wege aus Argentinien haben wollen. Aber dann bestellen wir ein T-Shirt in S und L und wissen schon vorher, in M und L und wissen schon vorher, dass wir eins zurückschicken. Das matcht nicht. Und ich glaube, dass wir von beiden Seiten, sei es Händler, das optimieren müssen, auch aus egoistischer Sicht, weil sie mehr Geld in der Tasche haben wollen am Ende, aber auch aus Nutzersicht uns viel mehr Gedanken darüber machen sollten, was eigentlich so hinter einer Retoure steckt. A, für den Händler, weil dann gehen ja auch auf Dauer die Preise hoch, wenn wir zu viel retournieren. Und Thema Nachhaltigkeit, was das eigentlich für die Umwelt bedeutet, wenn wir immer wieder retournieren und unseren negativen Anteil dazu beitragen. Nila, vielen, vielen Dank für deine Erfahrung, für deine Expertise, auch für deinen Vortrag beim Summit. Hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, danke dir.
Und zum Abschluss der Folge mit Nila habe ich noch ein ganz wichtiges Thema für euch. Und zwar nach dem Summit ist vor der Konferenz in Mainz. Das heißt, kleineres Format, ca. 800 Leute, nur 4 Tracks statt 10. Ich sag nur, es sind immer noch 4 Stück. Also auch dort kriegen wir mal vorgeworfen, ich kann mich nicht entscheiden, in welchen Track ich reingehen soll, weil es sind so viele gute Vorträge. Ist aber noch 6 Monate hin. Bedeutet aber nicht, dass ihr euch nicht den Termin schon frei halten könnt und die Tickets sind auch schon erwerbbar. Also wenn ihr Bock habt, omt.de/Konferenz, schaut rein. Ich freue mich, wenn ihr auch nach Mainz kommt, in die Pyramide, bevor wir dann im März nächsten Jahres auch wieder das große Format machen. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir sind raus. Bis dann. Ciao, ciao.